aufgeblättert die Monatsrevue. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Jahr ist nun bereits 2,5 Monate alt und in dieser Zeit sind wieder neue Ausgaben unserer Zeitschriften erschienen. Sehr gerne möchte ich Ihnen ausgewählte Aufsätze aus den Zeitschriften und Jahrbüchern German Yearbook of International Law, Jahrbuch für Recht und Ethik, Sozialer Fortschritt, Zeitschrift für Lebensrecht und Applied Economics Quarterly vorstellen. German Yearbook of International Law, Band 64. The Chinese Approach to Human Rights von Sarah Biddulph. This essay explores meanings and implications of China's approach to human rights through an examination of China's discourse and action at the international and domestic levels. First, it considers China's engagement with multilateral human rights norms, processes to shape human rights norms and practice in line with its own priorities and China's increasingly assertive resistance of criticism of its domestic human rights performance. Second, it examines the domestic context within which human rights are given effect. The essay examines the way in which domestic institutional and ideological frameworks and key concepts such as constitutional governance, development, stability, and security shape the domestic governance of human rights. It argues that these concepts have been institutionalized in a way that sits in tension with and even displaces a human rights approach to governance. Jahrbuch für Recht und Ethik, Band 30 zum Thema Theologische Ethik bzw. Moralphilosophie zwischen positivem Recht und säkularer Ethik, herausgegeben von Markus Rothaar. Menschenrechte als ethischer Referenzpunkt theologischer Ethik, philosophischer Ethik und positiven Rechts von Peter G. Kirchschläger. In liberalen Rechtsstaaten und in zunehmend säkularisierten Gesellschaften stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der theologischen Ethik zum positiven Recht und zur philosophischen Ethik. Insbesondere der Transzendenzbezug der theologischen Ethik löst eine Reflexion darüber aus, welche argumentative Strahlkraft und welche plausibilisierbare Überzeugungswirkung theologische Ethik beispielsweise zu rechtlichen Fragen sowie zu gesellschaftsethischen Anliegen entfalten kann. Gibt es darüber hinausgehend auch einen Bereich, an dem säkulare Ethiken und positives Recht auf der einen Seite und religiöse Ethiken auf der anderen Seite zusammenfinden? Nach themenbezogenen Kurzbestimmungen grundlegender Begriffe sollen themenbezogene Verhältnisbestimmungen vorgenommen werden, um anschließend die Menschenrechte als ethischen Referenzpunkt der theologischen Ethik, der philosophischen Ethik und von positivem Recht einzuführen und Gründe für die Menschenrechte in dieser Orientierungsfunktion für theologische und philosophische Ethik sowie für positives Recht aufzuzeigen. Schließlich mündet der Artikel in einem Ausblick auf das Zusammenspiel von Recht und Ethik im Dienste der Garantie einer humanen und nachhaltigen Zukunft. Sozialer Fortschritt, Heft 1, 2023 zum Thema Arbeitsmarktpolitik für Langzeitarbeitslose. Sprachförderung in der beruflichen Weiterbildung, Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung von Jörg Roche und Hilke Lindner-Mathiesen. Dieser Beitrag hat die berufsvorbereitende Sprachförderung von Migrantinnen und Migranten zum Gegenstand. Als weniger beachteter, wenngleich umfangreicher und erfolgskritischer Teilbereich der Sprachförderung findet sie sich in Form integrierter Sprachkomponenten in arbeitsmarktfördernden Maßnahmen. Systembedingte Stärken und Schwächen dieser Sprachförderung resultieren aus arbeitsmarktpolitischen Vorgaben wie geringer Finanzierung und fehlenden Qualitätsvorgaben sowie aus teilweise fehlender DATS-Expertise der Bildungsträger und der DATS-Lehrpersonen. In Hessen haben Politik und Wissenschaft gemeinsam ein Modell erarbeitet, das die berufsqualifizierende Sprachförderung entscheidend verbessern soll. Um Bildungsträgern die Einhaltung von Qualitätsstandards zu ermöglichen, entstanden Schulungskonzepte, Materialien und eine Beratungsstruktur, die 2022 durch die Hessische Agentur für berufsqualifizierende Sprache e.V. betreut wird. Sozialer Fortschritt, Heft 2, 2023 zum Thema Armut trotz Arbeit, herausgegeben von Bernd Waas und Christina Hiese. Wirksame Armutsbekämpfung vor allem durch höheren Mindestlohn von Silvia Helbig. Der Artikel untersucht, weshalb das Armutsrisiko in Deutschland gestiegen ist, obwohl die Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren deutlich gesunken ist. Auf den ersten Blick scheint zwar immer noch zu gelten, eine Erwerbstätigkeit schützt am besten vor Armut, dennoch hat auch die Armut trotz Arbeit zugenommen. Insbesondere ein wachsender Niedriglohnsektor hat das Armutsrisiko von Erwerbstätigen steigen lassen und damit auch das Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit, gesundheitlichen Einschränkungen, Erwerbsminderungen und im Alter. Denn Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrente und Altersrente sind prozentual vom zuvor erzielten Erwerbseinkommen abhängig. Ein höheres Lohnniveau, vor allem in den unteren Einkommensbereichen, ist deshalb der erste Ansatzpunkt, mit dem die Armut von Erwerbstätigen und Armut insgesamt wirksamer bekämpft werden können. Zeitschrift für Lebensrecht, Heft 4, 2022. Zeitlichkeit und Normgrenzen am Beispiel des Familiennachzugs zu während des Verwaltungsverfahrens volljährig gewordenen minderjährigen Flüchtlingen. Überlegungen aus Anlass des EuGH-Urteils vom 1. August 2022 C-273-20 und C-355-20 von Ferdinand Weber. Die dritte Kammer des Gerichtshofs der Europäischen Union, EuGH, hat auf zwei Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts entschieden, dass Minderjährige als Flüchtlinge anerkannte Personen für die Zwecke der Familienzusammenführung weiter als Minderjährige gelten, auch wenn sie vor Verfahrensabschluss im Verwaltungsverfahren zum Familiennachzug volljährig werden. Dasselbe gilt für im Anschluss angestrengte gerichtliche Verfahren. Die diesem Beitrag zugrunde liegenden Entscheidungen sind keine Leitentscheidungen der Großen Kammer oder gar des Plenums, sondern überschaubare Bestätigungen und behutsame Fortentwicklungen. Im ersten Zugriff ist die Verbesserung des Schutzes minderjähriger Geflüchteter die zentrale Botschaft, weil die deutsche Behörden- und Gerichtspraxis zuvor anders verfuhr. Das erzeugt den Eindruck, taktische Verzögerungspraktiken der Administrative und anschließende Rechtsstandpunkte der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit hätten durch das supranationale Testat der Unionsrechtswidrigkeit nun ihr Ende gefunden. Ein genauerer Blick auf die verbundenen Rechtsordnungen führt jedoch zu anderen Ergebnissen. Im Folgenden soll diese Perspektivenerweiterung unternommen und der Blick auf Unions-, Verfassungs- und ausländerrechtliche Aspekte beider Rechtsebenen gerichtet werden, um ihr Zusammenspiel, die Wechselbezüglichkeit einerseits und ihre dennoch abgrenzbaren Eigenlogiken andererseits zu entfalten. Dadurch wird erkennbar, dass beide Höchstgerichte für ihre Rechtsordnungen zu legitimen Ergebnissen gelangt sind, von denen keines grundrechtswidrig und beide methodisch nachvollziehbar sind. Das Verhältnis der Rechtsebenen zueinander und die Verhältnisbestimmung der Gerichte zu ihren Legislativen ist dabei entscheidend. Sie tragen jeweils für sich aufgrund nicht deckungsgleicher Normgrenzbestimmungen die abweichenden Standpunkte, aus denen die unterschiedliche Einordnung des Volljährigwerdens folgt. Damit werden zugleich differenzierte, gewaltenspezifische Selbstverständnisse des EuGH einerseits und des Bundesverwaltungsgerichts andererseits gegenüber ihren Legislativen erkennbar. In der Gesamtschau zeigt sich, dass die divergente Bestimmung von Zeitlichkeit und Normgrenzen hier ohne weiteres zur Deckung gebracht werden können, nur von der Legislative, nicht der Judikative. Applied Economics Quarterly, Heft 4, 2021. Whose policy uncertainty matters in the trade between Germany and the United States? An asymmetric analysis von Mohsen Bahmani Osgoe, Rida Nuira and Sami Safi. A few previous studies that assess the impact of policy uncertainty on trade flows assumed that the effects are symmetric. In this paper, we argue that since traders' expectations differ when uncertainty rises versus when it declines, effects could be asymmetric, which requires using nonlinear models. We test this argument by considering trade flows of 28 relatively large industries that trade between the United States and Germany. Estimates of symmetric and linear models for each industry reveal that while 35% of industries are affected by both policy uncertainty measures in the short run, the long-run effects of both measures were negligible. In contrast, estimates of asymmetric and nonlinear models revealed that 75% of exports in either direction were affected by both policy uncertainty measures in the short run. In the long run, however, 29% or 10% of US exports were affected by US-German policy uncertainty, and not much of German exports were affected by either uncertainty measure. Weitere Inhalte und Informationen zu den Zeitschriften unseres Verlags finden Sie auf unserer Internetseite www.duncker-humblot.de und in unserer E-Library. Aufgeblättert und für Sie gelesen hat Ihr Florian Simon.